D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Bei kuscheligen 37,5 Grad hier im Sendestudio wünsche ich euch einen warmen Abend bei D-Radio Wissen. Herzlich willkommen zu Eine Stunde Schwitzen. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Ich habe alles versucht, Fenster auf, Fenster zu. Es geht kein Lüftchen. Bei Fenster auf wird's nicht kühler, bei Fenster zu allerdings auch nicht. Also es wird eine interessante Stunde, zumindest für mich und mein baumwollenes T-Shirt-Ding, was ich hier anhabe. Wir machen das Beste draus heute Abend. Ich versuche euch auch bei diesen heißen Temperaturen im Sommer irgendwie ins Kino zu bekommen mit Filmen, die am Donnerstag starten, die ich euch heute Abend vorstellen möchte. Zum Beispiel den Film Escobar Paradise Lost. Das ist ein halb biografischer und halb fiktiver Film über das Leben des kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar, vielleicht der größte Drogenmafia-Boss, den es jemals gegeben hat. Dessen Lebensgeschichte, wie sie teilweise wirklich war, verwoben mit einer fiktiven Geschichte, die drumherum spielt. Ganz interessant gemacht. Vor allen Dingen interessant ist es, die Frage sich zu stellen, ob das Telefonieren mit Los Angeles heute Abend klappt. Ich habe vor, mit Benicio del Toro zu telefonieren, mit ihm über diesen Film zu sprechen. Wir sind verabredet für gleich, also so ungefähr in 10, 15 Minuten. Dann ist es kurz nach 11 in Los Angeles, da wo er sitzt. Fangt bitte jetzt schon mal an, die Daumen zu drücken, dass das mit der Telefonleitung hinhaut. Dann gucken wir natürlich auf Terminator Genesis, den fünften Terminator-Film mit wieder mal Arnold Schwarzenegger zurückgekehrt in der Hauptrolle als guter alter T-800. Natürlich gucken wir auch da heute Abend rein, was hat sich geändert, was ist neu in diesem ganzen Franchise jetzt, das ja komplett neu nochmal aufgebaut werden soll. Auch das durchaus spannend, was sich da getan hat. Und wir werfen einen Blick auf den Versuch, eine Fernsehserie auf die Kinoleinwand zu kriegen. Das passiert nämlich auch an diesem Donnerstag. Die HBO-Serie Entourage, die 8 Staffeln lang sehr erfolgreich gelaufen ist, kommt jetzt am Donnerstag als Kinofilm raus. Also quasi in komprimierter Form, wie eine einzelne in die Länge gezogene Episode. Da werfen wir einen Blick rein. So, dann kommt Inga Hinkamp noch vorbei mit den Filmnews der Woche. Da haben wir genug zu tun für die kommenden 55 Minuten. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin es auch und versuche, hier vorm Mikrofon nicht zu schmelzen.
D-Radio Wissen.
Wir sind alle eine große Familie, richtig? Ja. Also dann nehmt Platz. Nico, setz dich da ein, ja? Hört mir zu. Ich habe ein Abkommen mit unserer Regierung getroffen. Ich werde mich morgen den Behörden stellen, Freunde. Ich werde für einige Zeit ins Gefängnis gehen, bis sich die Lage wieder etwas beruhigt hat. Ich habe euch alle hierher gerufen, weil ich eure Hilfe brauche, wisst ihr? Ich brauche die Hilfe der Menschen, denen ich am meisten vertraue.
Das ist die Eröffnungsszene des Films Escobar Paradise Lost. Ein Film über den kolumbianischen Drogenbaron Pablo Escobar, gespielt von Benicio del Toro. Es ist eine Szene, in der ja, Pablo genau das macht, was er hier ankündigt. Er hat einen Deal mit der Regierung geschlossen, sagt er zumindest seinen Leuten. Er will für einige Zeit in den Knast gehen, damit Wogen sich glätten können. Und dieser Nico, von dem er unter anderem gerade gesprochen hat, das ist ein junger Surfer. Ein Amerikaner, der heißt in Wahrheit Nick Brady, wird hier gespielt von Josh Hutcherson. Den kennen wir aus die Tribute von Panem, so heißt es richtig. Da spielt er Peter. So, hier spielt er einen jungen Surfer, wie gesagt, der per Zufall im Kreise von Pablo Escobar gelandet ist, weil er sich nämlich in dessen Nichte Maria vermietet hat. Verliebt hat. Das liegt an den Temperaturen heute Abend hier im Studio. Ich schwör's euch, das wird vermutlich noch einige Male passieren heute Abend. So, schön der Reihe nach die großen Buchstaben nach vorne. Also, Nick Brady, der junge Surfer, ist verliebt in die Nichte Maria, die Nichte von Pablo Escobar. Nick hatte eigentlich vor, mit seinem Bruder zusammen so eine Surfschule aufzubauen in Kolumbien. Wir sind irgendwo so in den 80er Jahren gerade im Film und ja, die brauchen einen Truck, die beiden. Und auf diese Art und Weise lernt Nick Maria kennen.
Entschuldige bitte. Darf ich dich was fragen?
Ja, sicher.
Können wir vielleicht einen Truck mieten?
Hm? Was?
Naja, damit wir unser Holz transportieren können, weißt du?
Und was bezahlt ihr?
Naja, ich könnte dich im Surfen unterrichten.
Wow.
Riesenangebot. Maria ist so mäßig begeistert. Nick weiß natürlich nicht, dass Maria die Nichte von Pablo Escobar ist, der damals aber auch, selbst wenn er es gewusst hätte, wahrscheinlich keinen besonders großen Schrecken bei Nick ausgelöst hätte. Denn Pablo Escobar war in Kolumbien damals nicht bekannt als großer Drogenbaron, sondern bekannt als jemand, der sich um die einfachen Leute gekümmert hat. Der selbst aus ganz einfachen Verhältnissen kam und von dem man dachte, ja, dass er mit beispielsweise Immobiliengeschäften einfach zu einem Vermögen gekommen wäre durch harte Arbeit. Viele Menschen haben nicht gewusst, dass er der Kopf des weltweit größten Kokainhändlerrings, Medellin-Kartell war. Viele Menschen in Kolumbien wussten das nicht. Man kannte Escobar eher so wie hier beispielsweise, wo er wieder mal eine Klinik einweiht.
Diese Klinik ist nur ein ganz kleiner Schritt auf dem Weg zu dem Leben, das ihr alle verdient, Freunde. Meine Familie verfügte niemals über bedeutende wirtschaftliche Mittel. Wir haben die gleichen Schwierigkeiten durchlebt wie die Mehrheit des kolumbianischen Volkes.
Also Pablo Escobar präsentiert sich den Kolumbianern als so eine Art moderner Robin Hood, der gerne den Armen etwas zurückgibt, der ihnen gerne Hoffnung gibt, der Kliniken baut, Schulen baut, Kindergärten baut und so weiter. Und viele Menschen, wie gerade eben schon gesagt, wussten nicht, dass er sein Geld eigentlich mit extrem blutigen, heftigen Drogengeschäften verdient. Nick findet diesen Typen auch spannend. Er ist, wie gesagt, in dessen Nichte Maria sehr verliebt. Die beiden werden ein Paar und Nick denkt sich, naja, für diesen netten Pablo Escobar kann ich doch auch vielleicht ein bisschen arbeiten. Natürlich kriegt er nach und nach raus im Verlauf des Films, wer dieser Pablo Escobar wirklich war. Und dann gibt es so eine ganz, mehrere eigentlich, aber diese eine Szene ist ganz besonders ausschlaggebend dafür, wie sich das Verhältnis zwischen Pablo Escobar und dem jungen Surfer Nick weiterentwickeln wird.
Bonnie Parker ist genau dort gestorben, wo du jetzt sitzt. Sie hatte 50 Einschüsse in ihrem wunderschönen Körper, weißt du? Jemand aus ihrer Umgebung hat sie verraten und sie gerieten in eine Falle. Sollte ich in eine Falle geraten wie Bonnie und Clyde, wäre das nicht so gut. Deshalb muss ich allen vertrauen können, die mir nahe sind. Verstehst du das?
Ja, das verstehe ich.
Solche Unterhaltungen kennen wir aus der Filmgeschichte. Der eine ahnt, dass der andere etwas ahnt und dann wird so ein Gespräch geführt, bei dem keiner was sagt, aber beide genau wissen, was hier Phase ist. Ich habe eingangs schon gesagt, dass dieser ganze Film so teilbiografisch ist und teilfiktiv. Ist eigentlich gar nicht mal schlecht gemacht, finde ich, dass man die Geschichte von Pablo Escobar nimmt, also als Background der Story, aber jetzt nicht sagt, wir wollen so ein Biopic machen, wie es Benicio del Toro ja beispielsweise damals bei diesen beiden Che Guevara-Filmen gemacht hat, die rein biografisch wirklich waren, sondern dass man hier gesagt hat, wir nehmen Pablo Escobar, diesen Drogenkartell-Boss, wie er damals war, bauen aber eine Geschichte drumherum, nämlich die zwischen diesem jungen Surfer Nick und der Nichte von Pablo Escobar, Maria, die gerne ein Liebespaar werden wollen und dann aber so ein bisschen wie zwei Königskinder natürlich durch diesen Onkel massive Schwierigkeiten bekommen, diese Liebe auch wirklich leben zu können. Ist an ein paar Stellen ein bisschen kitschig, was diese Liebesgeschichte angeht. Da hätte man wirklich einen Fuß ein bisschen mehr vom Gas runternehmen können. Habe ich zwischendurch ein paar Mal gedacht, ja, muss jetzt nicht sein, da so dick aufzutragen. Aber für diesen Benicio del Toro, diesen Oscar-Gewinner, der damals für seine Nebenrolle in Traffic, die Macht des Kartells, einen Oscar bekommen hat und der, wie gesagt, in diesen beiden Che-Filmen, Che Guevara, so wahnsinnig toll gespielt hat, für den lohnt es sich, allein schon in diesen Film reinzugehen. Escobar Paradise Lost. Und wie gesagt, ich drücke noch immer die Daumen für mich selbst. Ihr helft hoffentlich ein bisschen mit. Wenn alles klappt, dann werde ich gleich mit Benicio del Toro in Los Angeles telefonieren und mit ihm über diesen Film reden. Bin ich sehr gespannt drauf.
Ihr hört eine Stunde Film am Dienstagabend bei D-Radio Wissen. Gerade eben haben wir über den Film Escobar Paradise Lost gesprochen und ich glaube, es hat wirklich funktioniert. Die Leitung nach Los Angeles steht. 11 Uhr vormittags ist es da jetzt und am anderen Ende der Leitung sollte jetzt Benicio del Toro sein. Benicio, can you hear me?
Yeah, I can hear you, Tom.
That's awesome. Great. Great to have you on the phone. Thank you. So let's get right into it. There is a huge difference between playing Che Guevara, which you did, and now playing Pablo Escobar, because this time it's a complete fictional story around the person of Pablo Escobar.
It's very different from Che. Che is a biography of sorts. This one is kind of like I like the idea that everything that was place around Pablo was very true.
Yeah.
So, and I felt you could take the liberties in the case of Pablo with that, with fiction.
Mm-hmm.
So I just felt like it worked as a some sort of thriller, and then that the truth about Escobar was there, and I also thought that it worked as a metaphor of some sort for what really happened.
Would you even say that that this part of the movie being a fictional story gave you, I don't know, kind of more freedom to play Pablo Escobar, to not be so much connected to, let's say, the truth of his life and death or something like that?
You know, I don't know if it would necessarily give me more freedom, because I still based it on my research on Pablo.
Mm-hmm.
Everything that happens, I'd say at least 90% of what you see that Pablo does in this movie is actually real in a way.
Mm-hmm.
The only thing that is not real, it might be the, you know, just the section of what happens to the kid and the story of the kid. But he sees him as a family man, and I think Pablo, that's one of the things that makes the character of Pablo interesting, is that he's a family man who really truly loves his family, but at the same time he's killing all kinds of families outside of his family.
Yeah.
So that's that contradiction. But I it did give me a little bit of freedom, perhaps, that I work less if I was doing a biopic. Of course. Yeah.
Well, in the movie, his niece, Maria, he likes to see Pablo as kind of a Colombian Robin Hood. Can you understand this perspective people on Colombia had on him?
Yeah, I can understand it.
It's kind of, I don't know, I was thinking about, might be kind of a self-defense, like making yourself believe that at least he does something good with the blood money?
Well, he did many good things. He opened, you know, clinics. He built a whole neighborhood for poor people. But it is, at the same time, you can say that he's doing an angle. These are the people that will protect him eventually.
Hmm.
These are the people that will look at him as a hero. And, you know, and the reason why that happens, I think that, you know, it's the neglect that for centuries, maybe the governments of Colombia has not really like been really helping the people. So people felt like here was a guy who was, you know, who was a Robin Hood. You know, he was taking from the rich, but at what expense? You know, that's the question. But I do understand the people that consider him a Robin Hood. Yeah.
The story takes place in Colombia. You are from Puerto Rico. So was it part of your personal awareness growing up that there is something like the drug mafia? Was that an idea that was present in you growing up?
You know, not. It wasn't not till the 80s, you know, that then there was like an idea. I didn't know much about, I mean, I knew about Pablo Escobar very little. I knew him because he was very famous, and because of the extravagance of, you'd know about this drug dealer, that he had his own zoo, or maybe that, you know, and that he had lots of money, but I didn't know the details about it. So, you know, getting ready to do this film helped me really understand, you know, the darkness of it, you know, because when you look at it as an outsider, you kind of look at it like, oh, it's a gangster, it's kind of cool or something like that. But then when you really get into it, then you really see the dark side of it all, especially when Escobar declared war to the government of Colombia, which, you know, what he did is actually out of a comic book, really, because he brought the government of Colombia, you know, to its knees. So I did know a little bit, basically, is what I'm saying, that I did know a little bit, but not as much as I got to know while preparing for Paradise Lost.
Mm. I'm asking because your parents, let's say, stood kind of the other side of the law. They were lawyers. So did you have any ambitions to become a lawyer yourself before you became an actor?
No, I didn't. I like a good argument.
Uh-huh.
But besides that, no, I didn't have any ambitions of becoming a lawyer. No.
So you're in the business now almost like 30 years. Do you remember when you actually find out that you want to be an actor, that you really want to make a living out of it?
Yeah, I kind of remember when I decided, you know, I want to study it. In college? It's probably 19, 18 going to 19. I remember that I took an acting class at University of California, San Diego, and the teacher said that something along the lines that being 18 or 19, being a freshman in college was the right age to study acting. And then I realized that acting was there's a logic, there's a science to it. And at that point, then I just felt that that's something that I'd like to really put my energy into.
You're award-winning. You worked with a lot of famous directors in your career so far, and now you worked with an Italian colleague, with Andrea Di Stefano, whose first feature film this is. So, what made you trust him?
You know, his enthusiasm, his preparation, his and then eventually, his sense of leadership, his sense of collaboration. It's not the first time I work with a first-time director, but it's kind of exciting to work with someone that is excited about a project and is new at it. And it's exciting if all these things are working in the right direction. I decided to to trust him, and I said yes to the project. Yeah.
Hmm. You never seemed to really expand or, let's say, professionalize your directing ambitions yourself. Why not?
Well, maybe we're working on it.
Okay.
I like to do it. I like to try it. I just I've been busy. You know, I'm promoting all these films. I'm talking to Germany and 11 o'clock.
Yeah.
My script.
I see. Yeah, I talked to Samuel L. Jackson, and he said, you know why I don't direct? When I would direct in the same time, I could shoot 3 movies. That's the reason why. It just takes too much time. Would you agree in a way?
Well, it definitely takes time. It takes time preparing it, you know, then doing it. And then the third phase of it is the editing and the doing the sound and the music and all that stuff, and that can be a black hole. You can be doing that for 10 years.
Yeah,
you know. So, but yeah, I like to try it. I like to try it. It's just, you know, it's. But it takes time. You have to clear the space and it's got to be. You got to be motivated by and motivate other people. Create a good team, and that takes time.
Absolutely. Last question would be, you kind of started it all with a TV series in Miami Vice, as far as I remember. Well, nowadays, the TV shows are so popular and maybe of the highest quality they ever were. Would you like to do it again? I mean, a lot of your colleagues do shows for Netflix, for example.
Yeah. Well, we're actually working for something for HBO. I'm involved in something for HBO about the conquest of Mexico. So you know, it's pretty massive. Pretty big, so we're working on that. Yeah, but definitely, I think that when I first started, you know, doing TV and doing movies were two different worlds in a way.
Yeah,
and just like you said, now that dividing line it's invisible. It's you know, you get TV and it could be as good as movies, and or you can say it, you know, you can say movies are as good as TV, and you can play them on the screen and play them on the TV box or the computer or your phone. which is kind of hard to see a movie on the phone, but still people do it.
It's possible.
And it can move. There's no dividing lines anymore. So yes, of course, yeah.
Thank you very much, Benicio del Toro, for taking the time to be on the show today. And we see you in the cinemas. We see you in Escobar Paradise Lost starting Thursdays in the cinemas. And we're going to have you back in the director's chair. And we're going to see you back on television. We don't know what it's going to be, but be sure we keep an eye on it.
All right. We're taking note of it.
Thanks right, a lot. Thanks a lot.
Bye.
See you. Bye.
Ich möchte Sie jetzt bitten, die Rückenlehnen in eine aufrechte Position zu bringen, die vor Ihnen befindlichen Tische wieder hochzuklappen und sich anzuschnallen. Es folgt nämlich eins der schönsten Filmzitate aller Zeiten, neu aufgelegt.
Da rumpelt's ordentlich im neuen Terminator Genesis, dem fünften Film. Komm mit, wenn du überleben willst. Ja, aber wer sagt denn das hier zu wem? Es ist ja alles anders. Wir wissen doch, dass das eigentlich der Terminator zu Sarah Connor sagt. Im zweiten Teil, Terminator 2 Judgment Day, wo Sarah Connor noch völlig geistig verwirrt in diesem Sanatorium auf dem blanken Linoleum liegt, ihr Sohn John Connor sie retten will und der Terminator ihr die Hand entgegenstreckt und dann sagt, komm mit, wenn du überleben willst, es ist alles anders, stellt ihr schon fest. Was haben sie denn da gemacht in diesem fünften Terminator-Film Genesis, der jetzt am Donnerstag in den Kinos startet? Ich werde es euch verraten, sie haben die Geschichte komplett neu geschrieben. Lange hat man überlegt, was ist denn jetzt dieser fünfte Teil? Ist das eine Fortsetzung oder ist das irgendwie so ein Prequel? Ist ja auch so ein Wort, das häufig gefallen ist, also so eine Vorgeschichte irgendwie. Nein, weder noch. Es ist ein sogenanntes Reboot. Man fängt also quasi nochmal neu von vorne an, in einer neuen Vergangenheit, mit einer neuen Zukunft und einer neuen Gegenwart. Das ist alles sehr verwirrend, da gebe ich euch recht. Ich versuche das ein bisschen aufzudröseln. Los geht es im Film im Jahr 2029. Das ist die eigentliche Gegenwart des Films. Es beginnt damit, dass ein mittlerweile so Mitte 40-jähriger John Connor Kyle Reese durch die Zeit zurückschickt zum Jahr 1984, um seine Mutter Sarah Connor zu beschützen, weil die Maschinen in der Zukunft im Jahr 2029 einen Terminator nach 1984 geschickt haben, um Sarah Connor töten zu lassen. Soweit die Originalgeschichte. Jetzt passiert aber Folgendes.
Reese, hör mir zu, alles hat sich verändert. Das 1984, in das er dich geschickt hat, existiert nicht mehr.
Nein, das stimmt nicht. John hat mich hergeschickt, um dich zu retten.
Vor dem Terminator, der mich töten sollte. Ich weiß. Um den haben wir uns schon gekümmert.
Wir? Geh in Deckung!
Reese, himmel doch mal!
Bleib hier!
Nein, warte! Diese Kugeln werden ihn umbringen! Toll, ganz toll.
Ich habe ihn nicht umgebracht.
Ihr habt jetzt die Bilder dazu nicht gesehen und seid verwirrt. Seid sicher, ich habe die Bilder dazu gesehen und war auch verwirrt. Es ist Folgendes passiert. Kyle Reese, der zurück nach 1984 geschickt wird, findet dort nicht das 1984 vor, das er erwartet hatte vorzufinden, sondern ein ganz anderes 1984. Er findet ein 1984 vor, in dem Sarah Connor schon seit vielen, vielen Jahren auf die Ankunft des Terminators vorbereitet worden ist, der sie töten soll. Und zwar, Obacht, von einem anderen Terminator. Das ist jetzt die Geschichte, von der wir dealen. Eine Sarah Connor, die im Alter von 9 oder 10 Jahren von einem T-800, also diesem Arnold Schwarzenegger-Modell, aufgenommen worden ist und seitdem trainiert worden ist. Da haben wir also Anleihen von Nikita oder Leon der Profi. Mit einmal haben wir also eine Sarah Connor, die 1984 schon eine ausgebildete Kämpferin ist und gemeinsam mit dem alten Terminator, gespielt von dem alten Arnold Schwarzenegger, gegen den neu geschickten Terminator kämpft, der wiederum ein computeranimierter junger Arnold Schwarzenegger ist. Ihr merkt, es ist wahnsinnig schwierig, diesen Film irgendwie zu beschreiben. In der Story darf man wirklich nicht die Sinnfrage oder die Logikfrage stellen. Es ist überhaupt nichts logisch. Es beginnt 2029, wie ich gesagt habe. Es geht dann zurück nach 1984 und letzten Endes spielt der Film dann 2017, weil der Terminator und weil Sarah Connor und weil Kyle Reese, also diese drei bilden sozusagen den inneren Kern der Geschichte, quer durch die Zeit geschickt werden. Man könnte den Grundsatz so formulieren, in dem Augenblick, wo Zeitreisen möglich sind, gibt es keine sichere Zukunft und keine sichere Vergangenheit mehr, sondern nur noch eine sicher feststehende Gegenwart. Das heißt, wir haben nur noch eine Ist-Situation, die so ist, wie sie ist, aber dadurch, dass hier alle mittlerweile vor und zurück durch die Zeit reisen können, ist natürlich keine Vergangenheit mehr so, wie man sie vielleicht beim letzten Mal erleben noch in Erinnerung hatte. Das ist ein ziemlicher Brainfuck und es macht einen zwischendurch auch ganz schön fuchsig im Kino, zumindest ging es mir so. Aber auf der anderen Seite hat der Film auch einiges an Haben, zumindest für die Terminator-Fans. Man hat für Arnold Schwarzenegger ein paar wirklich sehr coole Dialoge sich einfallen lassen. Also er ist in seiner Rolle als Terminator noch ein bisschen witziger geworden, als man das schon im zweiten Teil so erahnen konnte. Ihr wisst, der junge John Connor, der also Arnold Schwarzenegger als Terminator da verschiedene Redewendungen immer beibringen wollte. In diese Richtung ist man noch ein bisschen weitergegangen. Das hat Regisseur Alan Taylor zu einem fulminanten Spektakel zusammengebastelt, den ganzen Film. Alan Taylor, übrigens, kleine Randnotiz, jahrelanger Regisseur von Game of Thrones. Und die neue Sarah Connor wird ja gespielt von Emilia Clarke, der Khaleesi aus Game of Thrones. Das heißt, die neue Sarah Connor und der neue Regisseur kennen sich schon seit Jahren. Der hat das wirklich sehr gut gemacht. Also die Action stimmt ohne Ende, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Bei der Story hatte ich schon gesagt, stellt einfach keine Sinnfrage, wenn ihr reingeht. Es ist teilweise inhaltlich wirklich ziemlicher Bullshit. Ist aber nicht so dramatisch, solange man einen Arnold Schwarzenegger dabei hat, der so lustig ist wie in diesem Fall. Am Donnerstag startet der Film in den Kinos, ist 2 Stunden lang, ist gute Popcorn-Unterhaltung, wie es so schön heißt. Also die Terminator-Fans unter euch werden sicherlich absolut bedient werden, alleine was die Bilder und was die Action angeht.
Was meinst du, ihr gebt nicht mehr Geld frei? Ohne Geld können wir den Film nicht zu Ende bringen.
Wirklich? Ich dachte, wir bezahlen alles mit Fruit Loops.
Sehr witzig, aber weiß es Vince? Er ist auf dem Weg zum Schnitt.
Ich sag's dir, weil es dein Job ist, ihm sowas zu sagen. Abgesehen davon, das Budget zu überziehen und klein zu sein.
Ruf du ihn an, ich gehe gerade zu einem Lamas-Kurs.
Deutlicher von harter Arbeit als ein Lamas-Kurs am Mittwochmittag. Danke für gar nichts.
Filmstar Vincent Chase ist zurück. Auch wieder gespielt von Kevin Connolly, der Star der HBO-Serie Entourage, lief 8 Staffeln lang sehr erfolgreich, abgesetzt 2011 oder 2012, so um den Dreh rum, einfach weil vorbei war nach 8 Staffeln. Jetzt haben sich aber genau die Macher, die damals die Serie gemacht haben für HBO, haben sich gesagt, ach Mensch, wollen wir das Ding nicht vielleicht einfach nochmal als Kinofilm auf die Leinwand bringen, so mit der Essenz von allem, was damals war. Kurz zur Erinnerung die Geschichte. Vinnie Chase hatte ich kurz erzählt. Ein sehr, sehr hochnäsiger, arroganter, junger Filmstar, der immer seine Jungs, also seine Entourage, um sich hat. Eric, Turtle und Johnny, die drei Jungs sind genau wie in der Serie auch im Film wieder mit dabei. Und das kennt ihr aus der Serie auch schon. Es hat ja immer so quasi in den Drehpausen gespielt. Also immer dann, wenn der Jungstar Vinnie Chase gerade einen Film abgedreht hat und vor seinem nächsten Film war, dann spielte immer so eine Staffel in der Übergangszeit, wo die Jungs dann versucht haben, mit diesem Ruhm, mit dem vielen Geld umzugehen. Wilde Partys waren dabei teilweise oder auch die Idee, was Eigenes mal auf die Beine zu stellen. Und genau da hat man jetzt für den Kinofilm wieder angesetzt. Vinnie will nämlich nicht mehr nur mitspielen im nächsten Film, der ihm angeboten wird. Er hat noch eine ganz andere Idee.
Ich habe gehört, du hast was für mich.
Etwas Großes. Mein erster Film als Studioboss und boom, ich will, dass du der Star bist.
Oh ja? Na, mal sehen.
Was meinst du?
Ich habe beschlossen, bei meinem nächsten Projekt will ich auch Regie führen. Ari? Ari!
Produzent Ari ist relativ wenig begeistert davon, dass Vinnie Chase jetzt neben der Schauspielerei auch noch Regie führen will. Dann geht's letzten Endes darum, wie man die Kohle zusammenkriegt für den Film. Das klappt natürlich hinten und vorne alles nicht. Und damit sind wir im Endeffekt wieder genau da, wo wir in der Serie auch schon waren. Nämlich, weil bei dieser völlig verpeilten Posse rund um Vinnie Chase, diese Entourage, die er immer mit sich rumschleppt. Das eigentlich Lustige an der Serie war ja, dass Mark Wahlberg Produzent davon war. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Mark Wahlberg ist genau so ein Typ, der seit Jahren Jahren immer seine Entourage dabei hat. Also wenn wir den treffen zu irgendwelchen Filmpremieren, hat er immer so 4, 5 Kumpels aus seiner früheren Zeit dabei, aus seiner Jugend. Also Freunde, die er seit teilweise 30 Jahren und länger kennt, die er immer mit sich rumschleppt und mit denen er auch jede Menge Mist baut. Und dieser Mark Wahlberg, der also bei der Serie Produzent war, hat natürlich auch jetzt beim Kinofilm seine Finger im Spiel gehabt und hat unter anderem auch einen sehr witzigen Gastauftritt im Film.
Hey, was machst du hier, Mark?
Ein bisschen Synchro für Ted 3.
3? Wie viele willst du noch drehen?
Scheiße, ich mach 20, wenn's geht. Hat deine Freundin dich aus dem Schneiderraum geschmissen?
Nein, mein Co-Finanzier.
Echt? Was geht, Ari? Was für ein beschissenes Studio leitest du hier?
Mark, hey, mach keinen Alarm.
Alter, ich bin ruhig, aber reg du dich mal auf. Du willst doch nicht, dass alle glauben, dass du deine Filmemacher so behandelst.
Was genau? Was soll das alles hier, ehrlich?
Ich mach gerade meine Reality-Show Wahlburgers bei A&E. Wollten die meine Mutter rausschneiden? Würde ich jemanden umbringen, auch wenn sie so mies wäre, wie er es wahrscheinlich ist.
So, Mark Wahlberg ist sie nicht zu schade, sich hier selbst total aufs Korn zu nehmen und sich durch den Kakao zu ziehen. Das ist sehr lustig, genau wie der ganze Film sehr lustig ist. Andererseits stellt sich die Frage, wer braucht diesen Film? Ich sag's mal so. Seit Jahren diskutieren die 24-Fans, die Jack Bauer-Fans, darüber, ob man 24 nochmal als Kinofilm ins Kino bringen sollte. Ich habe alle 8 Staffeln 24 gesehen, ich brauche keinen 24-Kinofilm mehr. Wenn ihr alle 8 Staffeln Entourage gesehen habt, braucht ihr diesen Entourage-Kinofilm nicht mehr. Er ist maximal ein kleines Goodie. Wenn ihr mit der Serie allerdings nicht so vertraut seid, dann sind das hier wirklich 90 oder 95 Minuten netter Zeitvertreib, kann man sich absolut mal angucken. Ab Donnerstag im Kino, wie gesagt, ein Film voller Ironie über das Hollywood-Business. Entourage heißt er, startet übermorgen. Ich darf mich an dieser Stelle von euch verabschieden für diese Woche. Das war's mit 1 Stunde Film für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich sehr.
D-Radio Wissen.